HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Hier im Ostseeküstenland Mecklenburg-Vorpommern sind die Schotten ziemlich dicht. Wer nicht seinen Hauptwohnsitz in MV hat, darf sich hier nicht aufhalten.
Während sich anderswo im Freien noch zwei Menschen aufhalten dürfen, ist das in Bayern untersagt.
Da ist er wieder, der föderale deutsche Flickenteppich.
Ich bin da tiefenentspannt. Noch einmal, zuständig für diese Maßnahmen sind jeweils die Länder. Und wenn die Infektionsgefahr in Bayern viermal so hoch ist wie in Schleswig-Holstein, macht es in Bayern eher Sinn als in Schleswig-Holstein.
Mich überzeugt nicht, dass in Leverkusen die Hotels geschlossen werden müssen, weil es einen Corona-Ausbruch in Passau gibt.
Stichwort Reisefreiheit. Neuerdings gibt es bei uns ja sogar wieder innerdeutsche Grenzkontrollen.
Corona ist eine Herausforderung für den föderalen Staat. In so einer Situation zeigt dieser föderale Staat auch seine Stärke.
Jedes einzelne Bundesland muss entscheiden, ob Verbote verhältnismäßig sind oder nicht.
Wir können da keinen Flickenteppich haben in der bundesweiten Situation.
Dieser Wahnsinn ist so angelegt.
So angelegt ist nämlich der Föderalismus. Es wäre schön, wenn ich nicht verhaftet würde, weil ich beim Fahrradausflug mit der Familie über die Landesgrenze fahre. Das sagte der Hamburger Regierungschef Peter Tschentscher mit Blick auf die Auseinandersetzung mit dem Nachbarland. Schleswig-Holstein hatte mit den Touristen gleich auch die Besitzer von Zweitwohnungen des Landes verwiesen. Damit konnten viele Hamburger nicht mehr in ihre Datschen an Nord- und Ostsee. Ähnliches widerfuhr den Berlinern mit Häuschen in Mecklenburg-Vorpommern, anders in Hessen, wo die Baumärkte einen Ansturm der Bayern erlebten, nachdem die bayerischen Baumärkte nur noch professionelle Handwerker einlassen durften. Weiter ging das Gerangel mit der Maskenpflicht. Wer mit der S-Bahn über die bayerische Landesgrenze fuhr, musste eine Maske aufsetzen, während in Hessen zuerst die kleineren Geschäfte geöffnet wurden und nun erst eine Woche später die Maskenpflicht kommt. Wobei in Nordrhein-Westfalen auch große Geschäfte und Einkaufszentren öffnen dürfen, was wiederum einigen Einkaufstourismus auslösen dürfte. Ziemlich genau das also, was alle Corona-Maßnahmen verhindern sollten. Auf dem Flickenteppich bleiben, Corona und der Föderalismus, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und machen jetzt erst einmal das, was wir derzeit auf gar keinen Fall machen sollen, nämlich einen Ausflug. Wir bewegen uns durch Corona-Deutschland und betrachten uns dabei den Flickenteppich der Maßnahmen. Sabine Müller.
Falls die Lehrer an Deutschlands Schulen noch Inspiration für anstehende Prüfungen brauchen sollten, im föderalen Corona-Staat könnten sie wunderbar fündig werden. Wie wäre es zum Beispiel mit dieser Aufgabe?
Lena fährt mit der Bahn von Berlin nach Dresden. Vor der Abfahrt kauft sie Reiseproviant ein und nach der Ankunft geht sie auch in den Supermarkt. Frage: Muss Lena A. sowohl am Abfahrts- als auch am Ankunftsort beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz tragen? B. nur in Berlin oder C. nur in Dresden?
Die richtige Antwort: C. Einen Bonuspunkt könnte es für die kritische Zusatzanmerkung geben, warum Lena überhaupt durch die Republik gondelt. Die sollte doch besser zu Hause bleiben. Diese Aufgabe wäre übrigens verhältnismäßig leicht. Berlin ist nämlich das einzige Bundesland, in dem Maskenpflicht nicht beim Einkaufen gilt, sondern nur in Bussen und Bahnen. Schwieriger wird es bei der Frage, wo bei Verstößen welche Bußgelder drohen. Wer etwa in Sachsen-Anhalt gegen die Maskenpflicht verstößt, kommt ohne Griff ins Portemonnaie davon. In Mecklenburg-Vorpommern werden dagegen 25 Euro fällig, in Hessen 50 und in Bayern 150 und mehr. Ein Flickenteppich, wie auch in anderen Bereichen.
Einkaufen.
In manchen Bundesländern sind große Shopping-Malls und Outlet-Center wieder geöffnet, in anderen nicht. In Nordrhein-Westfalen und nur dort dürfen auch große Möbelhäuser und Babyfachmärkte mit deutlich mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen. Wir sind das Land der Küchenbauer, sagt CDU-Ministerpräsident Armin Laschet zur Begründung.
Soziales Miteinander und Freizeitaktivitäten.
Einen Bekannten zu Hause besuchen, das ist in manchen Bundesländern erlaubt, in anderen verboten. Genauso ist es beim Picknicken und Grillen in der Öffentlichkeit. In manchen Bundesländern dürfen Sport- und Spielplätze wieder benutzt werden, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden. In anderen Bundesländern bleiben sie gesperrt.
Bildung.
In den meisten Bundesländern wird der Schulbetrieb seit heute stufenweise wieder hochgefahren, in Baden-Württemberg und im Saarland allerdings erst nächste Woche. Bei der Notbetreuung in Schulen und Kitas geht es ziemlich durcheinander. Meist wird sie für Kinder bis zur 6. Klasse angeboten, teilweise aber auch bis zur 7. Wer Notbetreuung in Anspruch nehmen darf, variiert von Bundesland zu Bundesland. Mal heißt es, alle Eltern Eltern in Notsituationen. Anderswo sind es alle Alleinerziehenden, wieder anderswo nur Menschen in systemrelevanten Berufen. Aber welche Berufe sind überhaupt systemrelevant? Manche Bundesländer haben dazu keine Listen, andere schon. Mal sind Steuerberater oder Logopäden drauf, mal nicht.
Religionsausübung.
In Nordrhein-Westfalen sollen Gottesdienste ab diesem Freitag wieder stattfinden dürfen, in anderen Bundesländern ab kommendem Montag, in weiteren gibt es noch keinen Termin. In Sachsen und Thüringen sind Gottesdienste schon wieder erlaubt, mit maximal 15 Personen. In Sachsen, in Thüringen dürfen es doppelt so viele sein. Und wenn etwa Berlin nächste Woche wieder loslegt mit Gottesdiensten und Versammlungen, sind sogar 50 Personen erlaubt. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus gefällt dieses Durcheinander gar nicht.
Die sehr unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern betrüben uns. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir eine einheitliche Linie haben.
FDP-Chef Christian Lindner dagegen findet unterschiedliches Vorgehen in unterschiedlichen Gegenden völlig richtig.
Wenn in Kiel ein neuer Infektionsherd ausbricht, warum muss dann ein Hotel in Garmisch geschlossen sein? Hier macht es doch eher Sinn, zukünftig stärker regional vorzugehen.
Bei Kanzlerin Angela Merkel war bisher nicht viel Unterstützung für regionale Differenzierung herauszuhören. Im Gegenteil, sie hat unmissverständlich deutlich gemacht, dass hier manche Bundesländer viel zu forsch sind. Beim Regierungssprecher klingt das so. Es gebe regionale Nuancierungen, aber im Kampf gegen Corona sicher weiterhin eine gemeinsame Politik.
Ein Blick auf den föderalen Flickenteppich in Corona-Deutschland. Apropos Flickenteppich. Ulrike Nägele, Professorin an der Akademie Mode und Design in München. Guten Tag.
Guten Tag.
In diesen Tagen wird gerne lamentiert, dass der deutsche Föderalismus ein Flickenteppich sei. Und wir haben den Flickenteppich dann auch in den Titel der heutigen Sendung hineingeschrieben. Der Begriff ist ein bisschen despektierlich. Wird da doch etwas zusammengewebt oder genäht, was gar nicht zusammengehört? Ist der Flickenteppich modehistorisch betrachtet tatsächlich so etwas Despektierliches?
Das Patchwork oder das Kilten, das ist wirklich eine ganz alte Tradition, über 3000 Jahre alt, und die hat auch eine ganz unterschiedliche Geschichte, auch unterschiedliche Qualitäten. Wenn Sie an Zeiten denken, wo das Herstellen von Stoffen mehr oder weniger das Wertvollste war, was es auf der Welt gab, wo die Beamten teilweise mit Kleidern bezahlt wurden statt mit Geld, dann können Sie sich vorstellen, dass auch das Stück Flickenstoff einen ungeheuren hohen Wert hatte. Das hat sich dann weiterentwickelt über eine amerikanisch-britische Tradition, so wie wir es heute kennen, also mit dem Patchwork. Das quasi also zu Zeiten des Goldrausches, wo dann die Frauen quasi auch nur das mitnehmen durften, was sie am Leibe trugen, und das waren ihre Kleider. Und aus denen haben sie dann letztlich diese Tradition, wie wir sie heute kennen, das Patchwork, auch entwickelt und haben mit den wenigen Möglichkeiten sowas wie auch Wärme und Familie hergestellt. Ne?
So, also Flickwerk gab es schon immer, heißt das, oder schon länger, also vor Christi Geburt sozusagen,
genau.
Weil die Menschen sich das Wegwerfen auch gar nicht leisten konnten und die alten Fetzen eben weiterverwenden mussten. Dann ist aber daraus irgendwann eine regelrechte Mode geworden. Patchwork ist ja eben nicht mehr Notbehelf. Was macht den Unterschied? Wieso ist da Mode draus geworden?
Das hat mehrere Tradition. Das hat auch immer so eine Wertigkeit. Entweder schätzt man das Handwerk auch das Familiäre, auch das Langsame, auch das Genaue. Wiederum auch ein Patchwork muss dann auch eine gewisse Ordnung haben, muss auch eine gewisse Logik haben, muss ein Rahmenwerk haben, sollte einfach auch eine gewisse Qualität oder eine gewisse liebevolle Langsamkeit ausstrahlen.
Das heißt, es ist eine kulturelle Entwicklung, dass sich das Flickwerk zur Mode entwickelt hat.
Genau, oder auch ein bisschen so ein Trend, ob man Nostalgie gerade liebt und schätzt und bewahrt oder ob eher das Plastik, Moderne, der Fortschritt, das sind ja auch immer so ein bisschen Trends, aber auch durchaus wirtschaftlich gesteuerte Trends.
Also Patchwork steht für die Tradition, heißt es?
Steht eher für die Tradition und für das Familiäre, aber auch für das eben, ja, das Harmonische und auch das zu Vererbende aus der Tradition heraus, was viele Hände geschaffen haben, ja, genau.
Weil die Stoffe unterschiedlich alt sind, von unterschiedlichen Menschen getragen wurden, irgendwie aber zusammengetragen wurden in einer Familie und die dann daraus Patchwork gemacht hat?
Zum Beispiel, meistens waren es ja die Frauen.
Ja, klar.
Aber es kann natürlich auch durchaus die ganze Familie dran gearbeitet haben, auf jeden Fall, ja.
Und ästhetisch gesehen, was sagt die Modedesignerin zum Patchwork? Ist das eine besondere Herausforderung? Oder anders gefragt, was macht Patchwork eigentlich schön?
Ja, es sollte eine konzeptionelle Klammer haben, es sollte auch ein Farbkonzept haben und es sollte liebevoll gemacht sein.
Also nicht wie Föderalismus offenbar. Welche Rolle spielen, um beim Föderalismus zu bleiben, dabei die Nähte beim Patchwork? Machen die das Ganze nicht instabiler als einen durchgewebten Stoff?
Nein, das kommt drauf an. Also man kann auch wirklich durch geschickte und saubere Nähte eine absolute Stabilität erreichen. Also das heißt es nicht unbedingt. Das kommt drauf an.
Das heißt, man kann hochqualitatives Patchwork machen.
Auf jeden Fall.
Wir hören ja die ganze Zeit so das Politische im Hintergrund mit. Wir reden ja über den Föderalismus. Ich nehme jetzt mal mit aus unserem Gespräch. Es kommt sehr auf die Komposition an, das haben Sie gesagt, und auf die Qualität der Nähte, die das alles zusammenhalten. Sie wollten das aber nicht als politisches Statement so stehen lassen.
Ich habe aber noch eine kleine Anmerkung, und zwar, was ich ganz charmant fand. Es sagt eine Legende, dass zum Beispiel Kilts in diesem Zusammenhang Geheimbotschaften vermittelt haben. Anhand der Muster konnte man mitteilen, ob sein Hausherr, Hauseigentümer sozusagen irgendwie wohlgesonnen war.
Also der Schottenrock.
Ja, genau.
Ja, und man konnte den Mustern etwas entnehmen. Das
genau,
war eine Botschaft.
Eine Botschaft, ja.
Okay, jetzt müssen wir mal auf die Landkarte Deutschlands gucken und schauen, was wir da für eine Botschaft finden. Genau. Ich weiß die jetzt noch nicht. Ulrike Nägele, Professorin an der Akademie Mode und Design in München, recht herzlichen Dank. Auf dem Flickenteppich bleiben. Corona und der Föderalismus, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt, na klar, Bertolt Brecht, das Lied von der Unzulänglichkeit.
Der Mensch lebt durch den Kopf. Der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben allen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug, drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut.
Auf dem Flickenteppich bleiben, Corona und der Föderalismus, der Tag in HR2 Kultur. Schauen wir nochmal auf das, was ich am Anfang schon kurz zitiert habe, auf den Streit zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Die Nordländer sind eigentlich dick befreundet, aber jetzt hat sie ein unsichtbares, winziges Virus entzweit. Ähnlich wie in Brandenburg und MacPom die Berliner plötzlich nicht mehr willkommen sind, so geht es den Elbanwohnern mit Schleswig-Holstein. Das nördliche Nachbarland verwehrte den Zugang zu den Orten an den Küsten der beiden Meere, die doch traditionell irgendwie Hamburger Naherholungsgebiete sind und gefühlt, zumindest was die Westküste angeht, auch irgendwie hamburgisch. Schließlich gibt es in Nordfriesland die Hamburger Hallig und die Insel Neuwerk in der Nordsee gehört sogar wirklich zu Hamburg.
Das Desaster fing Mitte März an mit ganz harmlosen Überlegungen. Da waren die Hamburger Eltern, die sich dachten, wenn die Schule nach den Ferien wegen Corona ausfällt, dann können Sarah und Annalena doch noch eine Woche auf dem Ponyhof bei Plön bleiben. Da war die Familie, die ihr Homeoffice lieber im Ferienhaus an der Schlei oder der holsteinischen Schweiz aufschlagen wollte. Okay, es soll auch Hamburgerinnen und Hamburger gegeben haben, die die unfreiwillige Ferienverlängerung für eine Spritztour nach Kampen genutzt haben. Das Unwort vom Corona-Urlaub stand im Raum. Jetzt haben wir den Salat. Seit 3 Wochen gilt ein Einreiseverbot nach Schleswig-Holstein. Wie schnell die Dinge eskalieren können. Hamburger Familien, die mit »Ihr habt hier nichts zu suchen, haut ab« rufen, aus ihren Ferienhäusern verjagt werden. In Niebühl sollen brave Familienväter Patrouille gelaufen sein, angeblich um Hamburger aufzuspüren. Das Allerschlimmste für die Menschen aus Hamburg, plötzlich gelten sie in Schleswig-Holstein als Touristen. Ein Stadtstaat und ein Flächenland liegen im Clinch. Der Preis für den Corona-Krieg im hohen Norden ist hoch. Er vertreibt tausende Hamburger von liebgewonnenen Orten, nimmt ihnen Ferien, Haus und Hof. Erfüllt das Einreiseverbot nur den Tatbestand der seelischen Grausamkeit? Oder kann man schon von Folter sprechen? Ich habe jetzt sehr viel mehr Verständnis dafür, wie sich Asylbewerber fühlen müssen, wenn sie eine Ausweisungsverfügung erhalten, lässt sich ein Eppendorfer Professor mit Datsche am Schalsee in einer Hamburger Zeitung zitieren. Manche müssen ihr Leid in drastischen Bildern ausdrücken. Andererseits, das seuchenbedingte Einreiseverbot für Hamburger hat Tradition. Zum letzten Mal sperrte Schleswig-Holstein während der Cholera-Epidemie 1892 seine Landesgrenzen für die Hamburger. Damals war das begründet, das muss man anerkennen. Kein fließendes Wasser, keine Kanalisation, beengte Wohnverhältnisse. Es herrschten entsetzliche hygienische Zustände in den Gängevierteln, den Hamburger Hafenarbeiterslums. Zu Recht fürchteten die gesunden schleswig-holsteinischen Bauern die Epidemie der ungewaschenen, zusammengepferchten Stadtbewohner. Und heute? Verzweifelt verweisen Hamburger Familien auf ihre vorbildlichen Duschgewohnheiten, auf ihre klimatisierten Volvos und ihre mit allen sanitären Komfort ausgestatteten Ferienhäuser. Es hilft nichts. Schleswig-Holstein bleibt hart. Leserinnen und Leser schreiben uns von Grenzwachen, die am ersten sonnigen Aprilwochenende Radler und Fußgänger zurück auf Hamburger Terrain schicken. »Ich war Sonntagnachmittag mit dem Fahrrad unterwegs«, schreibt ein Leser. »Wenige Kilometer von meiner Wohnung entfernt wurde ich in Wedel auf dem Deich von einem Polizisten mit roter Kelle angehalten und zum Umkehren aufgefordert. Sie sind zu touristischen Zwecken in einem fremden Bundesland unterwegs.« Wie in einer Komödie von Detlef Buck.
So war das. Wir zitierten aus der Zeit aus einem Beitrag von Christoph Twickel. Und noch so eine Anekdote. Vor Ostern fragten die Schleswig-Holsteiner den Ministerpräsidenten dort, ob es nicht doch Familientreffen geben könnte zu Ostern. Da sagte der Ministerpräsident, doch, bis zu 10 Menschen dürften da schon zusammenkommen. Hauptsache, es ist kein Hamburger dabei. Alexander Sturm, Professor für deutsche und vergleichende Politikwissenschaften an der Uni Erlangen-Nürnberg und unter anderem der Autor des Grundsatzartikels über den deutschen Föderalismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Guten Tag.
Guten Tag, Roland Sturm.
Roland Sturm, Entschuldigung. Steht hier auch. Da lese ich den Satz, der deutsche Föderalismus gründet auf der Idee der vertikalen Gewaltenteilung. Die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern werden gemäß des Subsidiaritätsprinzips aufgeteilt. Mit der Doppelstruktur soll die Demokratie gestärkt werden. Mit der Doppelstruktur soll die Demokratie gestärkt werden. Die Kritiker des deutschen Corona-Maßnahmen-Flickenteppichs vermitteln uns derzeit eher die gegenteilige Ansicht. Der Föderalismus macht uns schwächer. Was stimmt jetzt?
Über Verwaltungsprobleme kann man immer nachdenken. Auch das Beispiel, das Sie gerade genannt haben. Aber was aus dem Auge etwas verloren wird, ist, dass der Föderalismus ein Teil unseres Staatswesens aus guten Gründen ist. Es soll erreicht werden, dass man bürgernähere Entscheidungen trifft, dass die vor Ort in den Regionen gefallenen Entscheidungen in regionalen Parlamenten auch diskutiert werden. Man muss sich rechtfertigen und vor allen Dingen auch, dass es möglich ist, Vielfalt zu praktizieren. Das hat sich ja auch bei Corona als nicht schlecht erwiesen, dass da einige Ideen hatten und andere die Ideen dann nachvollzogen haben.
Und tatsächlich ist es ja nicht nachvollziehbar, warum in Garmisch-Partenkirchen ein Hotel schließen soll, weil in Kiel eine Corona ausgebrochen ist.
Naja, es geht auch darum, nicht um diese klaren Entscheidungen, es geht auch darum, dass die Initiativen vorbildlich sein können. Wir können ja in andere Länder schauen, nicht? In den USA sieht man, der Präsident macht viel Unsinn und die Staaten, New York und so weiter, haben eine tägliche Pressekonferenz mit Ideen und so weiter. Also das könnte man viele Beispiele nennen und das Umgekehrte ja auch, dass Zentralstaaten es nicht schaffen, das Corona-Problem schnell und effizient zu lösen, wie immer gesagt wird.
Das heißt, effektiv und zentral, so soll es ja sein, wird derzeit gerufen von den Kritikern des Flickenteppichs des Föderalen. Aber effektiv und zentral muss überhaupt nicht zusammenhängen.
Na, das sind zwei verschiedene Dinge. Effektiv und zentral ist eher die Ebene der Verwaltung. Wie mache ich was ganz gut? Wie regle ich etwas? Die andere Frage ist, wer steht dann dafür gerade, wenn sowas passiert? Wer stellt die Mittel zur Verfügung? Wer kann die Politik erklären? Wer kann vor Ort die Politik vermitteln? Wer kann regionale Probleme aufgreifen, wie Länder mit Außengrenze, Länder ohne Außengrenze in Deutschland und Ähnliches?
Es ist alles sehr, sehr verständlich und darum geht es ja auch. Die Menschen möchten gerne verstehen, warum in der Krise welche Maßnahmen verordnet wird. Und wenn sie das verstehen, dann halten sich die meisten, wie die jüngste Erfahrung zeigt, auch die meisten daran. Aber es gibt eben auch Dinge, die verordnet werden, die man nicht wirklich verstehen kann und die sind auch regional. Zum Beispiel, wir hatten das vorher in der Sendung schon mal erwähnt, in Hessen in der vergangenen Woche erstmal einige Geschäfte wieder geöffnet, also die bis 800 Quadratmetern. Das war wieder bundesweit einheitlich, bis dann auf Nordrhein-Westfalen, da dürfen es auch die größeren. Die Maskenpflicht dann aber erst eine Woche später, die war in anderen Bundesländern schon längst da. Das lässt sich dann nicht mehr so leicht erklären, zumal dann nicht, wenn es in anderen Bundesländern genau umgekehrt gemacht wird. Heißt, mehr Föderalismus oder mehr Unsinn?
Naja, das ist halt, da ist eine Stufe vorgeschaltet, nicht? Wer hört welchem Virologen zu, nicht? Ein Politiker kennt sich gar nicht aus bei diesen Fragen. Also braucht man jemanden, der da Experte ist oder einen Expertenrat wie in Nordrhein-Westfalen. Und danach richtet sich die Politik. Und da gibt es ja anscheinend auch unter den Virologen unterschiedliche Meinungen. Natürlich läuft das nicht hundertprozentig, aber immerhin haben wir die Möglichkeit, regionale Fehler wieder einzusammeln, was bei einer zentralen Maßnahme sehr viel schwieriger möglich ist.
Nun geht es aber in dieser ganzen Corona-Krise immer mal wieder nebenbei. Man hört das so, zum Beispiel möchte der Bundesgesundheitsminister das Infektionsschutzgesetz zentraler machen. Geht es immer mal wieder darum, die Macht in andere Hände zu legen und von den Ländern wegzunehmen und vielleicht auch von den Gesundheitsbehörden vor Ort wegzunehmen? Ist das so eine Tendenz, die man immer in der Krise hat, dass da jemand sein Süppchen kocht? Und vielleicht den Föderalismus aushebeln will?
Ja, es gibt immer eine populäre Vermutung, wenn man es zentral macht, ist es besser. Damit können Sie in Deutschland, sagen die Umfragen alle, immer Punkte machen. Und wir haben das ja auch damals bei der Tschernobyl-Katastrophe, wo der Reaktorschutz dann auch zentralisiert wurde, was vorher Länderangelegenheit war. Das kann ja auch im Einzelfall sinnvoll sein. Aber wir sind natürlich in einer politischen Lage. Das heißt, es wird immer so sein, dass der Bund, der das viele Geld hat und die Länder, die es nicht haben, eine gewisse Erpressungsposition hat. Und das Zweite ist, es gibt ja auch innerparteiliche Dinge. Wer will Parteivorsitzender wo werden? Und wenn Herr Söder heute eine Rede hält, wird schon interpretiert, was er jetzt gegen Herrn Laschet damit gesagt haben soll, obwohl er den Namen gar nicht erwähnt hat. Also das sind sachfremde, wenn Sie so wollen, Kriterien, die das überlagern, nicht?
Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass es so viele Ministerpräsidenten gibt und nur einen Kanzler oder eine Kanzlerin.
Ja, woher wissen wir dann, dass die eine Kanzlerin es besser weiß als drei Ministerpräsidenten?
Genau. Hat der Zentralstaat in der Krise dann eben vielleicht auch Schwächen?
Ja, zumindest können wir den Test machen. Wir können ja in andere Länder schauen, sehen, wie es in Frankreich aussieht. In Venedig, in Italien, beklagt man sich darüber, dass man gar nichts entscheiden kann, dass das alles durch Rom muss und so weiter. Und im umgekehrten Falle haben wir ein sehr zerstrittenes Land wie Belgien zum Beispiel mit Flamen und Wallonen im Dauerclinch, die jetzt in der Krise ganz prima zusammenarbeiten, sogar besser als die deutschen Länder.
Roland Sturm, Professor für deutsche und vergleichende Politikwissenschaften an der Uni Erlangen-Nürnberg. Recht herzlichen Dank. Auf dem Flickenteppich bleiben Corona und der Föderalismus, der Tag in H2 Kultur. Hier kommt Joachim Ringelnatz, der sich nach einer Reihe von guten Tagen der Einigkeit mal wieder nach etwas mehr Streit sehnt.
Wir wollen uns wieder mal zanken, auf etwas hacken wie Raben, dass unsere zufriedenen Gedanken eine Ablenkung haben. Wir wollen irgendein harmloses Wort entstellen, dann uns verleumden und zum Tort etwas tun, das schlägt dann Wellen. Wir wollen Dritte aufzuhetzen versuchen, dann unsere Freundschaft verfluchen, einmal sogar ein Messer wetzen, dann aber uns in Blickweite auseinander zusammensetzen. Um superior jedem weiteren Streite auszuweichen, mit dem Schwur beiseite uns nimmermehr zu vergleichen. Dann wollen wir, jeder mit Ungeduld, ein paar Nächte schlecht träumen, dann heimlich eine gewisse Schuld dem anderen einräumen, dann lächeln, dann seufzen, dann stöhnen, dann plötzlich uns gründlich bezechen, dann von dem vergänglichen, wunderschönen Leben sprechen und dann uns wieder einmal versöhnen.
Der Ringelnatz, der kannte die Corona-Maßnahmen offenbar schon. Haben Sie es gehört? Wir wollen uns auseinander zusammensetzen. Es ist Corona und wir sprechen über den Flickenteppich des Föderalismus, der der Seuche in Deutschland mit durchaus unterschiedlichen Mitteln entgegentritt. Es gibt eine große Linie, die sogenannte Lockdown gilt überall, aber im Kleineren unterscheidet sich so manches. Das ist einerseits Grund für immer neue Diskussionen und für dauerhaften Streit, das ist andererseits im System Deutschland so angelegt und durchaus auch gewollt. Christoph Keppeler.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Sie besteht aus dem Gesamtstaat, dem Bund und den 16 Gliedstaaten, den Ländern. Nicht nur der Bund, sondern auch die Länder besitzen eine eigene Staatsgewalt. Das heißt, sie können eigene Gesetze erlassen. Das ist im Grundgesetz festgeschrieben und darf niemals geändert werden. Allerdings, wenn Landesgesetze etwas anderes verlangen als Bundesgesetze, dann gilt das Bundesgesetz. Bundesrecht bricht Landesrecht. Aber viele Aufgaben sind alleine Sache der Länder, etwa Schulen, Universitäten, Bildung allgemein. Auch für die Polizei sind die Länder zuständig. Der Bund ist alleine zuständig für sehr vieles, zum Beispiel für Außenpolitik, Verteidigung, Luftverkehr, Post und Telekommunikation. Trotzdem aber kamen und kommen Bund und Länder sich immer mal wieder in die Quere. Beispielsweise ist der Bund für Katastrophenschutz im Krieg, in Friedenszeiten sind dagegen die Länder in der Pflicht. Das Kompetenzgerangel dabei störte zum Beispiel 2005 den damaligen Innenminister Otto Schily, SPD.
Der Bund muss bei Bedarf koordinierende und unterstützende Maßnahmen zur Abwehr neuartiger Gefahren ergreifen können. Für eine solche Koordinierungskompetenz des Bundes bei länderübergreifenden Gefahrenlagen müssen wir gegebenenfalls auch das Grundgesetz ändern.
Aber auch wenn der Bund etwas bei den Schulen oder Hochschulen tun wollte, gab es Ärger mit den Ländern, was den damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler nervte.
Unser Land braucht bei Bildung, Wissenschaft und Forschung wirklich keine Querelen, sondern rasches Handeln. Und diese Forderung richtet sich an alle, die hier Verantwortung tragen.
2006 wurde dann das Grundgesetz geändert und eine Föderalismusreform verabschiedet. Die Aufgaben von Bund und Ländern wurden viel klarer getrennt. Es gab sogar ein Kooperationsverbot. Genau dagegen aber verstießen die Länder bei den Jobcentern. Denn darin kooperierten die Arbeitsagentur, die dem Bund gehört, und die kommunalen Sozialbehörden, die zu den Ländern gehörten. Verfassungswidrig entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Jobcenter mussten reformiert werden, das Grundgesetz wurde nochmal geändert. 2018 musste das Grundgesetz wegen des Kooperationsverbots, wegen des Digitalpaktes nochmal geändert werden. Denn der Bund wollte den Ländern 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen geben. Schulen sind Ländersache, die Länder wehrten sich erstmal, sie fürchteten, der Bund könnte mit Geld Einfluss auf die Politik der Länder nehmen. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, war verärgert.
Dass über die Hintertür sozusagen das Selbstbestimmungsrecht der Länder so stark beeinträchtigt werden soll, wie in dem neu formulierten Artikel 104b.
Man fand einen Kompromiss, das Grundgesetz wurde wieder geändert, das Geld aus Berlin konnte fließen. Für die einen ist Föderalismus genau solch langwieriges Kompetenzgerangel. Für die anderen ist es doch schön, wenn Länder sich Konkurrenz darum liefern, wer die effektivsten Corona-Regeln oder wer das beste Schulsystem hat. Andererseits fordert das Grundgesetz, dass in ganz Deutschland gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen. Deshalb müssen reiche Länder ärmeren Finanzausgleich zahlen. Und die Länder müssen sich ständig absprechen. Und so ist am Ende vieles, das Abitur, die Corona-Ausgangsbeschränkungen, das Rauchverbot in Kneipen, überall nicht gleich, aber sehr ähnlich. Am Föderalismus selbst aber will, trotz allen Gerangels und nervigen Verhandlungen und Absprachen, ernsthaft kaum einer in Deutschland rütteln.
Warum wohl? Vielleicht, weil das eine sehr, sehr lange Tradition hat. Barbara Stolberg-Grillinger, Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Münster und Rektorin des Wissenschaftskollegs Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schwinn.
Deutschland ist entstanden aus einer ungeheuren Vielstaaterei, die bis heute in manchen Organisationen noch weiterlebt. Die evangelische Kirche zum Beispiel gibt es für ganz Hessen überhaupt nicht, dafür aber für Kurhessen-Waldeck und für Hessen und Nassau, wobei das Nassau gar nicht in Hessen ist, was mal eine preußische Provinz war, dieses Hessen und Nassau. Lebt in unserem heutigen Föderalismus dieser Flickenteppich der frühen Neuzeit und damit auch der des Mittelalters fort?
Ja, natürlich. Wenn die der deutsche Staat, wie er heute ist, hat natürlich eine ganz, ganz lange föderale Tradition, die weit ins Mittelalter zurückreicht. Aber man muss dabei sich natürlich klar machen, dass diese Art von Herrschaftseinheiten, die es früher gab, nicht das waren, was wir heute unter Bundesländern verstehen. Das war natürlich was ganz anderes. Das waren noch keine Staaten im modernen Sinne.
Das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, war ja auch kein Königreich im üblichen Sinne. Wie kam es denn zu der großen Vielfalt an deutschen Staaten und Kleinstaaten und Provinzen und Herzogtümern und so weiter und so weiter?
Also zunächst mal muss man sagen, dass das ursprünglich ja eigentlich der Normalfall ist. Also Herrschaft in vormoderner Zeit, im Mittelalter und so weiter, war ja was Kleinräumiges. Ja, es gab ja noch keine große überregionale Verwaltung, Bürokratie und so weiter, sondern Herrschaft ist zunächst mal was sehr Lokales und Kleinräumiges gewesen. Und erst im Laufe dann eigentlich der frühen Neuzeit hat so etwas wie ein moderner Staatsbildungsprozess sich vollzogen. Und da sind dann größere staatliche Einheiten entstanden. Und in Deutschland, also dem, was damals das Heilige Römische Reich Deutscher Nation hieß, hat diese Entwicklung zu moderner Staatlichkeit eben nicht auf der Ebene des Reiches als Ganzem stattgefunden, sondern auf der Ebene einzelner großer Fürstentümer, wie zum Beispiel, also es waren Konglomerate wiederum einzelner kleinerer Fürstentümer, wie zum Beispiel Brandenburg, Preußen oder Bayern und so weiter.
Hat das auch damit zu tun, dass bei uns die Monarchie nie diesen Absolutheitsanspruch erreicht hat, wie etwa in Frankreich, wo diese ganzen kleinen Fürstentümer ja nach und nach geschleift worden sind? Der Kaiser wurde ja, als Frankfurter weiß man das natürlich, gewählt.
Ja, genau. Genau, ja, das spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle, dass dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation seit dem späten Mittelalter eine Wahlmonarchie war, und zwar durch ein sogenanntes Reichsgrundgesetz als Wahlmonarchie verankert, sodass man das nicht einfach ändern konnte. Und der Kaiser oder der König eben gewählt wurde von den sogenannten Kurfürsten. Also Kur heißt ja Wahl, ne? Die wählten den Kaiser, das wissen die Frankfurter natürlich, weil das eben die Wahl und Krönungsstadt war in der frühen Neuzeit, meistens jedenfalls. Und die zu Wählenden mussten, wenn sie gewählt werden wollten, diesen Kurfürsten und auch den anderen Fürsten in der Regel große Versprechungen machen, um gewählt zu werden. Und diese Versprechungen bestanden dann eben darin, dass man diesen Fürsten ihre Privilegien, ihre eigene Landesherrschaft und alles, was damit zu tun hatte, immer wieder bestätigte und die das immer weiter ausbauen konnten.
Das heißt, der Kaiser musste teilen seine Macht.
Genau. Genau. Das heißt, er hatte sie nie wirklich als absolute Macht besessen. Ja, aber in der Zeit, als die Entwicklung auf moderne Staatlichkeit zulief, war der Kaiser schon lange nicht mehr in der Lage, selber diese Entwicklung für das gesamte Reich zu steuern, sondern konnte das nur noch für seine eigene Dynastie und seine eigenen Territorien machen. Und das waren damals eben im Wesentlichen die österreichischen Erbländer.
Und wie wurde dann aus diesem ganzen einzelnen Fürstentümern Staaten letztlich? Was trug zur Staatsbildung bei?
Also Staatsbildung, wie das zum Beispiel, sagen wir mal, in Bayern oder in Brandenburg-Preußen, das ist ja immer so das klassische Musterbeispiel, oder eben auch in Österreich vonstatten ging, beruhte ganz wesentlich darauf, dass diese Fürsten in Europa untereinander ständig Kriege führten und für diese Kriege eben große Mittel brauchten und dann auf der Ebene eben von Militärorganisationen, die eben dann Verwaltung erforderte, die Finanz und auch eine effiziente Finanzverwaltung erforderte, solche modernen oder vormodernen staatlich-bürokratischen Strukturen aufgebaut wurden. Also aber der Krieg ist wirklich das
Sprungrad der Motor der Staatenbildung.
Sozusagen. Ja.
Aber hat sich auch was aus dem alten Kaiserreich herübergerettet. Es gab damals Reichstage und Reichsgerichte. Das hatten wir dann später auch noch. Und Reichstag haben wir immer noch.
Wieder.
Steht
ja,
zumindest
wieder.
Drauf.
Ja, es ist auf jeden Fall eine gewisse institutionelle Ähnlichkeit, könnte man sagen. Aber es ist natürlich keine wirkliche Kontinuität, weil zwischen unserem Bundestag oder auch dem Reichstag des Zweiten Reiches gibt es jede Menge tiefe Zäsuren. Also das alte Reich, Römisch-Deutsche Reich, ist ja abgeschafft worden 1806. Da gibt es also keine direkte Kontinuität. Aber es gibt natürlich Ähnlichkeiten oder Analogien.
Ähnliche Institutionen, wie zum Beispiel auch das Verfassungsgericht, oder?
Ja, also es gab eben in diesem alten Reich auch schon oberste Reichsgerichte, die eine gewisse Selbstständigkeit hatten. Also der Kaiser musste sich schon daran halten und konnte nicht, wenn er nicht seine ganze Legitimität als Reichsoberhaupt einbüßen wollte, konnte er nicht einfach sich über diese Reichsgerichte hinwegsetzen. Und er war letztlich selbst der oberste Richter, aber er hatte eben diese doch spezialisierten Gerichte. Und ich denke, diese deutsche Eigentümlichkeit, dass immer noch heute politische Fragen, politische Konfliktfragen sehr gerne und mit großer Legitimität auch vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden, hat eine gewisse Tradition in dem Alten Reich und den Reichsgerichten.
Und diese landsmannschaftlichen Unterschiede von damals, die haben sich auch erhalten. Positiv ausgedrückt, die Vielfalt blieb erhalten. Negativ ausgedrückt, das Gerangel zwischen den Fürsten, heute Ministerpräsidenten.
Ja, aber Vielfalt ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, nicht per se. Es kommt darauf an, was für Vielfalt und in welchen Hinsichten. Aber ich denke, dass es eine gewisse landschaftliche, auch einen gewissen Patriotismus, regionalen Patriotismus in Deutschland gibt, ist ja nicht grundsätzlich was Schlechtes.
Und dass man den Föderalismus abschaffen kann, nachdem er eine jahrhundertelange Tradition hat in Deutschland, das wird jetzt immer unwahrscheinlicher. Vielen Dank, Barbara Stolberg-Krelinger, Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Münster und Direktorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Auf dem Flickenteppich bleiben Corona und der Föderalismus, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Johann Wolfgang von Goethe. Hier kommt ein eher unbekanntes Gedicht, herausgegeben übrigens 1796 in einem Sammelband von einem gewissen Friedrich Schiller.
Lasset Gelehrte sich zanken und streiten, streng und bedächtig die Lehrer auch sein, alle die Weisesten aller der Zeiten lächeln und winken und stimmen mit ein. Töricht auf Besserung der Toren zu harren, Kinder der Klugheit, o habet die Narren eben zum Narren auch, wie sich's gebührt. Merlin, der Alte im leuchtenden Grabe, wo ich als Jüngling gesprochen ihn habe, hat mich mit ähnlicher Antwort belehrt, töricht auf Besserung der Toren zu harren. Kinder der Klugheit, o habet die Narren eben zum Narren auch, wie sich's gehört. Und auf den Höhen der indischen Lüfte und in den Tiefen ägyptischer Grüfte habe ich das heilige Wort nur gehört, töricht auf Besserung der Toren zu harren. Kinder der Klugheit, o habet die Narren eben zum Narren auch, wie sich's gehört. Geh, gehorche meinen Winken, nutze deine jungen Tage, lerne zeitig klüger sein. Auf des Glückes großer Waage steht die Zunge selten ein. Du musst steigen oder sinken, du musst herrschen oder gewinnen, oder dienen und verlieren, leiden oder triumphieren, Amboss oder Hammer sein.
Auf dem Flickenteppich bleiben. Corona und der Föderalismus, der Tag in HR2 Kultur. Schauen wir noch einmal ins zentralistisch regierte Nachbarland Frankreich, von dem jetzt schon mehrfach die Rede war. Wie sieht es dort aus in der Corona-Krise? Ist Zentralismus besser als Föderalismus? Das dachten die Franzosen am Anfang der Krise.
Die Diagnose bekamen die Franzosen quasi auf den Frühstückstisch geliefert.
Deutschland ist an seinem Föderalismus erkrankt,
titelte am 16. März, also relativ zu Beginn der Corona-Krise, die linke französische Tageszeitung Libération. Fast schon etwas mitleidig schilderte Deutschland-Korrespondent Stéphane Roland, wie die Politik im föderalen Nachbarland angesichts der sich zuspitzenden Pandemie im Chaos versinke. Der Gesundheitsminister empfehle, die Bildungsministerin analysiere, die Kanzlerin äußere ihre Meinung, aber entscheiden würden die Länder, und zwar jedes anders. Und während die einen bereits Schulen schließen würden, ließen die anderen noch Bundesligaspiele laufen. Fazit: Im Angesicht der Corona-Krise zeige der deutsche Föderalismus mal wieder seine Grenzen. Wie anders stellte sich da die Situation in Frankreich dar?
Nous sommes en guerre.
Wir sind im Krieg, verkündete Präsident Emmanuel Macron just an jenem 16. März und kündigte an, alle Handlungen der Regierung und des Parlaments müssen von jetzt an auf den Kampf gegen die Epidemie gerichtet sein, am Tag wie in der Nacht. Nichts darf uns davon ablenken. Wie ein Feldherr in diesem Krieg machte Macron auch gleich Nägel mit Köpfen. Gemäß der Machtfülle, die dem französischen Präsidenten zu eigen ist, ordnete er strenge Regeln an. Eine strikte Ausgangs- und Kontaktsperre, harte Strafen bei Verstößen, eine Generalmobilmachung des Gesundheitssektors, dazu massive Unterstützung für die Verwundbarsten in der Gesellschaft, auch für die Wirtschaft. All das einheitlich für ganz Frankreich, für Paris wie Poitiers im Westen oder Perpignan im Süden. Der Appell zeigte Wirkung. Weit über 90% der Bevölkerung zeigten sich, eilig befragt, mit den Maßnahmen zufrieden. Der Zentralismus spielte seine ganze Stärke, ja Überlegenheit aus, so ein weit verbreiteter Eindruck. Nur die Wirklichkeit stellte sich anders dar. Obwohl der Präsident persönlich versichert hatte, wir bereiten uns seit mehreren Wochen kollektiv darauf vor, dieser Epidemie entgegenzutreten, waren die Mängel von Beginn an nur zu augenscheinlich. Masken und Schutzausrüstungen fehlten allerorten, mangels Kapazitäten konnten selbst Menschen mit Symptomen in Frankreich kaum auf das Coronavirus getestet werden. In den Brennpunkten, allen voran im Osten, im Elsass und in Lothringen, verbreitete sich das Virus rasant. Die zentralistische, starre Bürokratie stand der regionalen Kooperation und Koordination der Kräfte eher im Weg. Das Gesundheitssystem war schnell überlastet, die Todeszahlen stiegen. Der vielgelobte Zentralismus steht heute plötzlich am Pranger. Wir sehen seit Beginn der Krise, dass die Bürde der Technokratie, an der nicht die Regierung, sondern die zentralistische Organisation unseres Landes schuld ist, ein Hindernis beim Umgang mit der Krise war. Analysierte kürzlich Dominique Bussereau, Präsident der Vereinigung der französischen Departements im Radiosender RTL. Und lud zu einem Blick ins Nachbarland ein. Schauen Sie sich Deutschland an, da haben die Länder die Dinge geregelt und es lief deutlich besser als bei uns. Tatsächlich hat der französische Zentralismus in der Corona-Krise weitere Schwächen offenbart. So dürfen sich auch jetzt noch in ländlichen Gegenden, in denen das Virus kaum verbreitet ist, Menschen zum Luftschnappen nur einmal täglich und nicht mehr als einen Kilometer von ihrer Wohnung entfernen. Eine Maßnahme, die eigentlich Menschenansammlungen in großen Städten verhindern sollte. Die Wirtschaft ist nach wie vor zentral und drastisch eingeschränkt. Präsident und Regierung haben kein echtes politisches Gegengewicht. Es fehlt daher an ernsthaft geführten Debatten über Sinn und Unsinn von Maßnahmen und den richtigen Weg, das Land wieder hochzufahren. Das soll ab dem 11. Mai geschehen, natürlich zentral angeordnet. Flexible und angepasste regionale Lösungen dürften wieder einmal auf der Strecke bleiben. Die Zeitung Libération, die das föderale Deutschland anfangs zum kranken Mann erklärt hatte, blickte kürzlich mit etwas Abstand noch einmal auf das Corona-Krisenmanagement im Nachbarland. Die Überschrift lautete diesmal:
Das deutsche Wunder.
Marcel Wagner war das aus Paris in Corona. Ja, wir sagen, er darf nicht raus, sagen wir es so. Schauen wir uns das deutsche Wunder mal genauer an. Wie steht der Föderalismus made in Germany heute da? In der 6. Woche der Corona-Maßnahmen vor knapp einem Monat hat der Chefredakteur des Ciceros im eigenen Blatt den deutschen Föderalismus gelobt. Naja, wenigstens ein bisschen. Er sei jedenfalls besser als der europäische. Christoph Schwennicke, Chefredakteur des Cicero, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Schwinn.
Wie sehen Sie das heute, nachdem wir jetzt erlebt haben, wie die von Merkel als Öffnungsdiskussionsorgie, schönes Wort, betitelten Streitereien eingesetzt haben und Nordrhein-Westfalen, schon gehört in der Sendung, sich einfach mal über den gemeinsamen Beschluss hinweggesetzt hat und auch größere Läden mit mehr als 800 Quadratmetern öffnete?
Ja, wir können gleich gerne auf diesen Punkt nochmal eingehen. Es gibt jetzt ja auch noch unterschiedliche Urteile oder Einschätzungen von obersten Verwaltungsgerichten in Bayern zu dem Fall, den Sie ansprechen, versus Niedersachsen und Saarland. Also da feiert der Föderalismus gerade auch fröhliche Urstände. Also meine Begeisterung für den Föderalismus ist tatsächlich auch ein relativer, das haben Sie in der Anmoderation richtig dargestellt. Ich glaube, ich habe Ihren Beitrag aus Frankreich mit Interesse gehört, dass man allerdings einen Fehler begeht, wenn man die unterschiedlichen Erfolge im Kampf gegen Corona bei Frankreich und Deutschland an der Verfasstheit des jeweiligen Staates festmacht. Es ist weniger eine Frage der Verfasstheit als mehr eine Mentalitätsfrage, würde ich sagen, die da eine Rolle spielt. Ich würde sagen, Deutschland war immer schon sehr präzise und penibel, gerade wenn es darum ging, Listen aufzustellen und alles zu kartografieren und aufzuschreiben und auch akribisch anzugehen. Dafür sind wir weltberühmt. Von dieser Fähigkeit haben wir jetzt auch wieder Gebrauch gemacht. Also es ist mehr eine Mentalitätsfrage, würde ich behaupten. Allerdings besteht natürlich in einem zentralistischen Prinzip immer die Gefahr des Untertanengeistes, von wegen die da oben müssen das regeln. Also die Eigenverantwortung wird dadurch nicht gerade gefördert. Nur also zwei Beispiele, um auch jetzt den hiesigen Föderalismus da nicht kritiklos dastehen zu lassen. Also wir haben auf diese unterschiedlichen Regelungen bei der 800 Quadratmeter Frage, auch auf die unterschiedlichen Einschätzungen der Verwaltungsgerichte schon abgehoben. Bei den Masken müssen Sie schon ganz genau hingucken, also wo ist jetzt was Pflicht und nicht. Und,
also das haben wir hier in Hessen eindeutig am besten gemacht. Wir haben erst die Geschäfte geöffnet und dann die Maskenpflicht eingeführt. Eine Woche dazwischen.
Ja, wenn Sie das für die beste Regelung halten, d'accord. Ich kann
ja, wenn Corona verbreitet werden soll, ist das ziemlich gut.
Auf jeden Fall stelle ich eine große Bandbreite, sage ich mal, fest, dessen, wie jetzt mit dieser Maske verfahren werden muss und soll und kann und darf. Also das dient jetzt auch nicht der unmittelbaren Verständlichkeit dieser Maskenfrage.
Also was den Mentalitätsunterschied angeht, gebe ich Ihnen eindeutig recht. Hat natürlich auch was mit der Regierungsform zu tun und auch mit dem Pathos. Ich habe mir eben gerade, als ich den Beitrag von Marcel Wagner aus Paris gehört habe, ausgemalt, was wohl passiert wäre, wenn die Bundeskanzlerin in ihrer Corona-Rede damals gesagt hätte, wir sind im Krieg. Und ich habe festgestellt, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Nein, es passt. Erstens sind wir Deutschen gut beraten, mit Kriegsmetaphern sehr, sehr zurückhaltend zu sein. Und zweitens entspricht das auch nicht dem Wording, neudeutsch gesagt, von Angela Merkel. Ich habe damals auch zusammengezuckt. Ich weiß, was Herr Macron damit meinte. Er hat sich kurz danach, ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch davon distanziert, ist jedenfalls nicht weiter betrieben. Insofern, also mit Kriegsmetaphern, nous sommes en guerre, wir sind im Krieg, sind Deutsche aus geschichtlichen Gründen Gott sei Dank vorsichtig.
Aber es bleibt diese Ausgangssperre, die zentral verhängt worden ist und die, ich zitiere nochmal Christian Lindner, den FDP-Chef, tatsächlich keinen Sinn hat. Wenn ein Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen verzeichnet wird, muss man in Mecklenburg-Vorpommern nicht die Insel Rügen dicht machen. Mhm. Also ist Föderalismus eigentlich schon die richtige Antwort auf ein dezentral tätiges Virus?
Ja, das hat Vorteile. Sie können natürlich aber auch zentral gesteuert regionale Unterschiede machen. Das schließt sich auch nicht aus. Ich räume aber ein, dass natürlich die Expertise vor Ort und dann auch die unmittelbare Schlussfolgerung aus der Expertise Vorteile hat, weil die Wege kürzer sind. Man muss sagen, also diese allgemeine Ausgangsbeschränkung hat zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als wir über die Cluster noch nicht so genau Bescheid wussten. Wir wussten alle noch nicht genau, wie wird sich das weiter ausbreiten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, was ja jetzt fast Corona-frei ist insgesamt, war natürlich die Sorge sehr groß, dass es dort grassieren könnte. Deswegen hat sich Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Berlin beispielsweise gegenüber fast schon fremdenfeindlich verhalten. Ja. Also hat richtig abgeriegelt. Also sind wir jetzt auch klüger als vor 4 Wochen. Das muss man auch redlicherweise sagen.
Es gibt aber, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, in dieser Corona-Krise auch oder in jeder Krise eigentlich immer welche, die basteln, wie jetzt in diesem Fall der Bundesgesundheitsminister, stetig an den Gesetzen herum. Er bastelt am Infektionsschutzgesetz und es scheint uns allen, die wir da hingucken, so, als wolle er es zentralistischer machen, mehr zentrale Macht. Bislang entscheiden ganz viel die Gesundheitsämter vor Ort und ganz unterschiedlich, aber der Bundesgesundheitsminister will dieses Gesetz verschärfen.
Ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein, hat mal einer gesagt und ich habe das vor vielen, vielen
den
Jahren...
Den kenne ich, ja.
Ja, den haben Sie auch schon mal gelesen. Und vor vielen, vielen Jahren habe ich fasziniert diesen Satz bestätigt gesehen in Wolfgang Clement, der erst bekanntlich Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen war und dann Wirtschafts- oder sogenannte Superminister im Kabinett Schröder. Als Ministerpräsident hat er den Föderalismus und das Europa der Regionen ganz groß geschrieben und in der Regierung von Herrn Schröder war er dann der größte Zentralist überhaupt. Und wenn Sie jetzt die Aktion von Herrn Spahn, der sich ja interessanterweise in Sachen Parteispitze zusammen mit Armin Laschet bewirbt, beziehungsweise als sein Beifahrer, haben sie in Armin Laschet wiederum den föderalen Gegenspieler zu Spahn, der als erster und als schnellster ein eigenes Epidemiegesetz auf den Weg bringen wollte für Nordrhein-Westfalen, wo ihm dann auch wieder jemand in den Arm fallen musste. Also das ist natürlich jeweils aus der eigenen Perspektive gesehen und auch gehandelt. Und dass sich ein Gesundheitsminister wünscht, etwas mehr Befugnisse in so einer Situation zu haben, obwohl eben der Infektionsschutz bei uns in der Hauptsache bei den Ländern, wenn nicht ganz bei den Ländern liegt, ist nachvollziehbar. Ob es dann dazu kommt, ist noch die andere Frage, denn noch ist das nicht gekommen, was sich Herr Spahn da wünscht.
Es entscheiden die Gesundheitsämter vor Ort und die sind Kommunal- und Ländersache. Frau Merkel hat von Ihnen zitiert gesagt, es sei jetzt nicht der Zeitpunkt für eine Debatte über die Krisenfestigkeit des Föderalismus.
Ja.
Heißt aber irgendwie auch, dass dieser Zeitpunkt dann demnächst mal kommen wird, oder?
Also jedenfalls, den O-Ton hatte ich ja nicht exklusiv, den hat sie in einer der ersten Pressekonferenzen, in Bundespressekonferenzen so gesagt, auf genau die Frage hin, die uns beide jetzt hier auch beschäftigt. Und ich erlaube mir nur da rauszuhören, dass sie sich durchaus auch eine andere Strukturierung da vorstellen kann. Was auch wiederum nicht verwundert, denn sie war nie Ministerpräsidentin, sondern immer im Bund exekutiv tätig. Und jetzt hätte ich fast gesagt, kommt noch aus einem Teil Deutschlands, wo es ohnehin sehr zentralistisch zuging. Ja, vielleicht können wir, wenn die Krise vorbei ist, nochmal über Justierungen da nachdenken. Aber ich würde bei diesem Kritisieren an dem einen oder anderen System erstmal nicht übersehen, dass wir mit dem System, das wir haben, bis hierher in Sachen Corona ganz gut gefahren sind.
Christoph Schwennige, der Chefredakteur des Cicero. Recht herzlichen Dank. Auf dem Flickenteppich bleiben. Corona und der Föderalismus. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was nachhören wollen, dann können Sie das natürlich wie immer in der ARD Audiothek, in der Audio-App oder hier bei HR2 Kultur. Und morgen an dieser Stelle begrüßt Sie Angela Fitsch. Tschüss, sagt Florian Schön.